So, jetzt kehrt wieder Ruhe ein. Schön, dass ihr da seid. Es freut mich heute an Ostern, dass so viele da sind heute. Genau, wir haben heute einen Predigttext, der steht in Johannes 21. Und wer eine Bibel dabei hat, darf die auch voll gern auspacken und selber mitlesen. Aber bevor wir starten, spreche ich noch ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Ostern feiern dürfen. Mit unseren Familien, Freunden oder ja, so daheim, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du heute auferstanden bist, dass wir das feiern dürfen. Tag der Freude, der Hoffnung. Und ich bitte dich jetzt, ja, für den Gottesdienst, für die Predigt, dass du unsere Ohren aufmachst, unsere Herzen weit, dass du uns begegnest. Sprich du. Amen. Genau, wie gesagt, wir lesen heute Johannes 21. Und der Nico ist so cool, hat sich bereit erklärt, den immer mir vorzulesen. Wir teilen den Text in drei Abschnitte durch und der Nico liest uns die ersten 14 Verse vor. Wir haben es auch hier vorne zum Mitlesen.
Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael und Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand. Und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Und das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferweckt war.
Jawohl. Wir tauchen heute in die Geschichte ein. Die ist, vielleicht ist aufgefallen, nicht die Ostergeschichte, sondern kurz danach. Wir befinden uns eine Woche nach Ostern. Also damals Situation, Jesus also ist schon auferstanden, die Jünger sind ihm schon zweimal begegnet und man müsste meinen, die Jünger, die rasten aus. Jesus, auferstanden! Er lebt, er hat den Tod besiegt, so vielleicht wie wir heute. Ja, es ist Ostern. Aber was mir tatsächlich vor dieser Predigt noch nie aufgefallen ist, es passiert gar nicht. Die Jünger gehen gar nicht raus auf die Straße und voller Freude, sondern ein Kapitel zuvor kann man das nachlesen, da begegnet ihnen Jesus die ersten beiden Male und immer noch schließen sich diese Jünger bei sich daheim ein, aus Angst vor den Juden und immer noch ziehen sie sich zurück. Und hier auch der Petrus, der sagt diesen Satz, ne, ich gehe fischen. Wieso resigniert? Nichts mit raus auf die Straße, sondern ja, ich gehe fischen. Und warum ist das so? Ist doch irgendwie komisch. Und ich glaube, den Grund dafür finden wir, wenn wir uns mal ein bisschen reinversetzen, was damals in Ostern eigentlich genau passiert ist für die Jünger. Für die Jünger war es so, klar, Jesus, das war ihr Meister, ihr Messias. Dem sind sie 3 Jahre lang gefolgt und alle Hoffnung haben sie auf Jesus gesetzt. Und nicht nur das, sie hatten auch ganz konkrete Erwartungen. Für die war klar, das ist nicht nur symbolischen Retter, sondern das ist wirklich ein Retter, der sie befreit, sei es von den Römern. Und sie dachten, sie stehen am Beginn von der Erweckung. Ja, es kann nicht mehr lang dauern und dann Israel, die Leute, die werden erkennen, wer dieser Jesus ist und nicht mehr lang, dann geht's steil. Und dann, das hatten wir jetzt am Karfreitag, von einem Tag auf den anderen ändert sich alles. Und ich glaube, wir können das schwer vorzustellen, wie schnell das damals passiert ist. Am Freitagmorgen wird Jesus verhaftet, völlig überraschend. Und dann schon ein paar Stunden später, nachmittags, wird Jesus gekreuzigt. Also von einem Tag, Jesus hat es angekündigt, zugegebenermaßen, aber trotzdem, von einem Tag auf den anderen ändert sich alles und sie stehen entsetzt am Kreuz, hören ihren Meister unter großen Qualen rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Jesus, der hätte sie retten sollen. Und statt einer großen Erweckung bricht diese ganze Jesusbewegung mal komplett in sich zusammen. Keiner will mehr mit diesem Jesus zu tun gehabt haben und sogar sie, ja, der innere Kern von den Jüngern, die verstecken sich daheim. Und was vielleicht sogar noch wichtiger ist zu verstehen, diese Kreuzigung, die hat nicht nur ihre Hoffnung auf Zukünftiges zerstört, sondern die Jünger sind enttäuscht. Und zwar enttäuscht von Gott. Das Ganze hat ihr Gottesbild zutiefst erschüttert. Von Gott haben sie sowas ganz anderes erwartet. Sie waren überzeugt, sie sind hier mit Gott unterwegs und Gott reißt es jetzt. Und auf einmal stellen sie fest, Gott, was machst du eigentlich? Und sie verstehen es nicht. Und obwohl sie jetzt wissen, Jesus ist auferstanden, es scheint so, steht nicht genau drin, aber es scheint so, als könnten sie sich immer noch nicht so einen Reim auf das Ganze machen, was da eigentlich passiert ist. Und Petrus sagt, ich gehe fischen. Und ich dachte mir, vielleicht geht es uns oder dir heute ja auch ähnlich. Vielleicht denkst auch du, Gott, ich verstehe deine Wege nicht. Und du bist enttäuscht von Gott. Gott, warum machst du das so? Nicht anders. Und vielleicht sitzt du hier und weißt, ja, Jesus ist auferstanden. Yay. Aber trotzdem ist dir irgendwie noch nicht so ganz zu feiern zumute. Das zumindest ist die Situation von den Jüngern damals. Eine Woche nach Ostern. Und jetzt kommt aber bei diesen Jüngern noch mal eine Sache dazu. Und zwar, sie alle haben Jesus kurz zuvor, als es hart auf hart kam, im Stich gelassen. Vor allem dieser Petrus, ja, der muss sich damals als der größte Versager schlechthin gefühlt haben. Er war damals sowieso so ein Anführer, ja, also eine Art Anführer unter den Jüngern, der immer laut getönt hat, also ich, Jünger, ich werde treu zu Jesus stehen. Und auch wenn dich alle verlassen, ich nicht, so dieser Petrus. Aber was, ne, von wegen. Nett hat er's. Er hat es nicht geschafft. Petrus war der, ne, der ihn dreimal geleugnet hat. Sie alle haben versagt. Und die Sache zwischen den Jüngern und Jesus, das ist da noch nicht geklärt. Vielleicht kennst du auch das. Eigentlich, du willst Jesus nachfolgen von ganzem Herzen und du sagst, oh ja, auch wenn dich alle verlassen, ich nicht. Aber wenn du in dein eigenes Leben schaust, weißt du, boah nee, ich schaff's nicht. Immer wieder neu versage ich, kriege ich es nicht hin. Auch das, die Situation der Jünger, damals an Ostern. Sie haben Jesus im Stich gelassen. Und jetzt ist die Frage, wie wird dieser Jesus reagieren? Jetzt begegnen sie sich und ja, was macht jetzt dieser Jesus? Wie geht er mit solchen Versagern wie diesen Jüngern um? Und jetzt das Erste, was hier auffällt, dieser Jesus, der begegnet ihnen. Der geht auf sie zu. Jesus hat weiterhin einen Plan mit seinen Jüngern. Die Geschichte hört hier nicht auf, sondern er weiß, was er tut. Und auch wenn es die Jünger überhaupt nicht verstehen, was Gottes Plan ist und was das Ganze bedeutet, Jesus sehr wohl. Und auch das gilt für uns. Jesus weiß, was er tut. Er hat weiterhin einen Plan mit dir, mit mir. Ob wir ihn verstehen oder nicht. Und er steht erstmal da und will uns begegnen. Das Zweite, das auffällt, also völlig unscheinbar erstmal, aber Jesus, der steht hier am Ufer. Warum ist das so besonders? Das Spannende ist, wo habe ich es genau, diese ganze Situation, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das haben die Jünger schon einmal erlebt. Die ganze Geschichte, das ist wie so ein Déjà-vu. Ne, dass die Jünger rausgehen und fischen, Jesus erklärt ihnen, wo sie das Netz ausschmeißen müssen. Das Ganze hatten wir schon mal. Und zwar ganz am Anfang in Lukas Kapitel 5, an eben diesem See, vielleicht sogar an eben diesem Ufer, da hat ihre ganze Geschichte angefangen. Und beim letzten Mal, eben hat Jesus Petrus und die anderen aufgerufen und gesagt, folgt mir nach. Und es ist wie, als würde Jesus hier sagen, Leute, Freunde, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Wir fangen nochmal ganz von vorne an, wo alles begonnen hat. Und ich möchte da mal eine fiktive Geschichte erzählen, die nicht stimmt, also die ist ausgedacht. Eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Leuten, wir nennen sie jetzt einfach mal Tim und Sophia. Sophia, die arbeitet in Freudenstadt, in so einem Buchladen oder so. Und der Tim kommt in den Laden rein und der Tim, der sieht die Sophia und er ist hin und weg. Liebe auf den ersten Blick. Und na, er versucht irgendwie mit dieser Sophia ins Gespräch zu kommen, geht auf sie zu und die ersten Worte, die er zu ihr sagt, ist, hi, kennen wir uns? Und die beiden, ne, kommen ins Gespräch, verstehen sich, verabreden sich, kommen zusammen und heiraten irgendwann. Und Sophia, die lässt alles stehen und liegen, lässt ihr altes Leben in Freudenstadt zurück und zieht mit ihrem Mann nach Freiburg runter. Sie sind 3 Jahre verheiratet, aber dann passiert's, Sophia, ein schwerer Fehler. Sie wird Tim untreu. Und dieser Tim, der hat es geahnt, der hat sie vorher schon gewarnt, dass es kommen könnte, aber sie hat ihm versichert, hey, nee, auch wenn alle anderen ihren Männern untreu werden, ich werde dir nicht untreu werden. Ich bleib dir treu bis zum Tod. Und dann ist halt passiert. Und zwar nicht nur einmal, sondern 3-mal. 3-mal hat er sie betrogen. Und es kommt zur Trennung. Und Sophia, die schämt sich total. Völlig resigniert, boah, wie konnte das passieren? Und sie zieht sich wieder zurück, geht nach Freudenstadt zurück, fängt wieder an in ihrer alten Arbeit, macht das, was sie früher gemacht hat, versucht sich alleine durchzuschlagen. Und dann irgendwann, in einem Montagmorgen, da steht plötzlich dieser Tim, unerwartet vor der Tür, begrüßt sie mit einem Lächeln und den Worten, hi, kennen wir uns? Eine ausgedachte Geschichte. Aber sie bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt, was hier gerade passiert. Auch Petrus geht wieder fischen, nachdem Jesus 3-mal untreu geworden ist. Und plötzlich steht dieser Jesus wieder da, wie als würde er sagen, hi, kennen wir uns? Und er ist bereit, wieder ganz von vorne anzufangen. Wenn das auch deine Situation ist und du weißt, boah, was du verbockt hast in deinem Leben, das weißt du nur zu gut. Und du stehst vielleicht da auch vor einem inneren Scherbenhaufen. Dann will ich dir sagen, der Jesus, der rennt nicht weg. Er steht da und der will einen Neuanfang mit dir. Wir gehen in Vers weiter. Jesus fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist so ein erster Satz, den er da sagt. Und das ist jetzt nicht so von oben herab, vielleicht wenn ich jetzt sagen würde, Kinder, das kommt von, so ist nicht gemeint, sondern na, wie so ein liebevoller Vater, der fragt, Kinder, habt ihr auch genug zu essen? Und dann geht es wieder weiter. Und das ist echt verrückt, Jesus steht da, ne, macht ein Kohlen, also so ein Feuer, Lagerfeuer auf dem Boden. Und er ruft den Jüngern zu, kommt zum Frühstück. Und das muss man sich mal geben. Jesus, ne, souveräner Herr und Gott, hat gerade den Tod besiegt. Tod und Teufel, wortwörtlich. Und jetzt steht er da, sitzt am Feuer, wendet den Fisch, brät ihn an, dass es schön ist, ein gutes Frühstück für seine Jünger, damit die auch genug zu essen haben. So. Das ist Jesus. Ja? Er sieht nicht, was die verbockt haben, nicht auf das, was alles schiefgegangen ist zwischen den Jüngern, sondern Er sieht ihre Not und er kümmert sich um sie. Er macht ihnen einfach ein Frühstück. Das finde ich schon verrückt. Und es ist schon so, wenn Jesus sich sogar dem Hunger von diesen Jüngern annimmt, wie sehr dürfen wir wissen, dass er auch unsere Situation sieht und er sich um uns kümmert. Also hier haben wir die Antwort auf die Frage, ne, wie empfängt Jesus Leute, die es verbockt haben, die versagt haben? Mit einem Frühstück. Er ist da und empfängt uns. Bereit, dass wir kommen. Nicht mit einer Keule oder sonst was, sondern er ist bereit, hat es gerichtet. Bereit, nochmal ganz von vorne anzufangen. Und das ist ein Stück weit irgendwie die Osterbotschaft. Ostern steht für Hoffnung, für Freude und für diesen echten Neuanfang, der möglich ist wegen Ostern. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist die Botschaft, dass die Sünde, das Leid der Welt nicht das letzte Wort haben. Weder in deinem Leben noch in dieser Welt. Das ist die Botschaft von Ostern. Neuanfang ist möglich. Und oh, es ist oft so, halt eine Geschichte, Ostern, schöne Geschichte. Nein, aber das ist nicht, es ist eben nicht nur einfach eine schöne Geschichte. Es ist nicht nur irgendwie eine abstrakte Idee, sondern unsere christliche Hoffnung, das ist eine Person. Eine Person, die wirklich gelebt hat und die heißt Jesus Christus. Auferstanden von den Toten. Das ist mein erster Punkt, der erste Abschnitt. Jesus steht am Ufer. Er steht da. Wie auch immer deine Situation ist, geh zu ihm. Der Weg zu ihm zurück ist immer ein kurzer. Wir gehen weiter in der Geschichte und der Nico liest uns den zweiten Abschnitt vor.
Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe.
Jawohl, danke. Ich stelle es mir so vor, ne, wieder sitzen dort noch zusammen am Lagerfeuer und Jesus, der spricht Petrus jetzt direkt an. Und er fragt ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese anderen Jünger hier? Warum fragt Jesus das? Ich glaube aus dem Grund, weil Petrus der war, der das im Grunde immer gesagt hat, der lautstark getönt hat, ne? Ich gehe voran, auch wenn die alle verlassen, ich nicht. Und der Petrus, der kann das aber nicht mehr sagen. Der kann nicht mehr zu Jesus sagen, ja, ich liebe dich mehr als die anderen, weil er hat es halt nicht geschafft. Trotzdem, was er weiß, tief in seinem Herzen, ist, dass er Jesus lieb hat. Und er weiß, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Und noch da will ich auf zwei Sachen aufmerksam machen, die mir aufgefallen sind. Und zwar einmal, Jesus, der nennt ihn hier Simon, Sohn des Johannes. Und es gibt nur eine einzige andere Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus ihn so anspricht. Und auch das wieder ist ganz am Anfang, Johannes 1. Und zwar auch da wieder, wo Jesus den Petrus beruft und ihm sagt, du heißt jetzt von nun an Petrus. Das einzige Mal, wo Jesus ihn auch so anspricht. Und auch das wieder so, wo Jesus deutlich macht, hey, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Jesus, Petrus, wir gehen nochmal ganz zurück. Und es gibt eine Sache, die ich unbedingt von dir wissen muss. Eine Sache, die ist wichtig. Und zwar die Frage, liebst du mich? Zweite Sache, die mir auffällt. Und zwar, wir lassen es dabei. Genau, wir haben es dreimal, das Ganze, ne? Dreimal wiederholt sich das. Petrus, ich sag's nochmal anders, Petrus, der hat Jesus damals dreimal verleugnet. An einem Kohlenfeuer. An so einem Feuer und Petrus hat dreimal ihn geleugnet. Was haben wir hier? Jesus fragt Petrus dreimal an einem Kohlenfeuer, Simon des Johannes, liebst du mich? Jesus der wischt die Sünde von Petrus nicht beiseite. Der macht nicht so, ich drücke mein Auge zu, war nicht so schlimm. Das macht Jesus nie. Sünde ist eine ernste Sache. Aber er stellt eine Frage. Und wenn wir das geklärt haben, dann haben wir alles geklärt. Wenn wir das geklärt haben und diese Frage ist, liebst du mich? Und der Petrus, der antwortet ja. Und dann sagt Jesus ihm, dann weide meine Schafe. Und mit diesem Satz, weide meine Schafe, könnte man sagen, damit ist Petrus wieder komplett hergestellt. Damit ist, sagt Jesus, es ist okay, wir fangen von vorne an. Und auch das ist eine Botschaft für uns. Egal wie tief wir fallen, egal was wir falsch gemacht haben, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und entscheidend ist letztlich nicht, was wir verbockt haben. Entscheidend ist für Jesus was ganz anderes anscheinend hier. Und zwar die Frage, liebst du mich? Das ist es, worum es Jesus geht. Und ich glaube, da steckt eine ganz tiefe Wahrheit drin. Das ist der Kern unseres Glaubens. Es geht um eine lebendige Beziehung mit ihm. Und auch dieses letztlich, dieses Jesus zu lieben. In dieser Liebe immer mehr zu wachsen. Allzu oft, glaube ich, ging es mir selber auch schon so, missverstehen wir den Glauben als irgendwie so ein Fürwahrhalten von X und Y. Ich muss halt das glauben, so Haken dran. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Sondern Jesus ist eine lebendige Person, der mit uns in einer Beziehung leben will. Darum geht's. Aber dieses Jesus lieben, finde ich manchmal schon auch irgendwie eine schwierige Frage. Ich habe mich das lange Zeit gefragt. Jesus lieben. Wenn Jesus mich das fragen würde, liebst du mich? Und ich habe mich oft gefragt, was heißt das überhaupt? Liebe ich Jesus? Liebe ich Jesus? Weil ich habe da jetzt kein Gefühl oder so. Was heißt das überhaupt? Und ich glaube, es gibt drei Kennzeichen, woran man erkennen kann, dass man Jesus liebt. Und das möchte ich kurz sagen. Drei Kennzeichen. Das war das erste Kennzeichen. Das habe ich von John Piper, das ist einer meiner Lieblingsprediger. Der hat gesagt, dass wir Jesus lieben, das zeigt sich daran, dass wir nicht etwas von Jesus wollen, sondern dass wir ihn wollen. Also, dass es uns nicht darum geht, was wir von ihm kriegen, sondern dass es uns um ihn geht. Mit Jesus zu leben, das ist schon so ein bisschen, mir kam das so, wie wenn man sich reich einheiratet. Bei Jesus zu sein, das hat schon auch irgendwie so gewisse Vorteile. Na, ich weiß, Jesus, der kümmert sich um mich, meine Sorgen, Probleme. Ich habe ein Ticket in den Himmel und, oder was weiß ich, ne? Ich habe eine Gemeinde, eine Jugend, die starke Gemeinschaft ist, Freunde, die ich habe und so weiter. Und ja, ne, also wie reich eingeheiratet bei Jesus. Aber die berechtigte Frage ist schon, geht es uns um die Gaben, was wir kriegen, oder geht es uns um den Geber von den Gaben? Leben wir mit Jesus, weil wir was davon haben? Oder weil wir ihn wollen, weil es uns um ihn geht? Und das ist das erste Kennzeichen. Ob wir Jesus lieben, erkennen wir daran, ob es uns um ihn geht, um ihn allein letztlich. Und das Zweite, das ist so ein bisschen die Konsequenz daraus, Jesus zu lieben, das bedeutet, naja, wenn es uns um ihn geht, wollen wir auch Zeit mit ihm verbringen. Wer ihn liebt, oder überall, wer liebt, ganz allgemein, der nimmt auch einiges auf sich, um mit der Person zusammen sein zu können. Ich habe da an meine Eltern denken müssen, ich weiß gar nicht, ob Jonas Bauer heute da ist, vielleicht auch nicht, das ist ganz ähnlich, dachte ich mir auf jeden Fall. Meine Mama, die ist als Missionarskind in Kanada aufgewachsen, hat einen Heimataufenthalt in Losburg gemacht, hat da meinen Papa kennengelernt. Und mein Papa, ne, aus Liebe zu meiner Mama, ist er nach Kanada geflogen, hat keine Kosten und Mühen gescheut, um sie sehen zu können. Und aus Liebe ist er abends noch lange wach geblieben, um teuer zu telefonieren damals oder stundenlang Briefe zu schreiben. Ja, wer liebt, der fragt nicht nach Geld, sondern der nutzt jede Gelegenheit, um mit der Person zusammen sein zu können. Und das ist auch ganz ähnlich bei Jesus, genauso. Ob wir Jesus lieben, zeigt sich daran, ob wir Zeit mit ihm verbringen wollen. Wie viel Zeit verbringe ich mit Jesus? Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ganz oft merke ich, wie mir andere Dinge viel wichtiger sind und dass es oft zu kurz kommt. Noch ein drittes Kennzeichen, dass wir Jesus lieben, ist wieder die Konsequenz. Das zeigt sich daran, dass wir ihm ähnlicher werden. Menschen, ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennt, wo ich sagen würde, schon noch irgendwie Jesus ähnlich. Ganz klar, wer Zeit mit ihm verbringt, der wird ihm auch immer ähnlicher. Wie in der Ehe, hoffentlich, Ja. Man fängt mit der Zeit an, die Welt aus den Augen des anderen zu sehen, Schritt für Schritt. Je mehr wir Jesus lieben, desto mehr sehen wir die Welt mit seinen Augen, so wie er die Dinge sieht. Je mehr wir Jesus lieben, desto mehr fangen wir an, das zu lieben, was er liebt, und das zu hassen, was er hasst. Ja. Ich glaube, von dieser Frage ein Kernpunkt ist, in erster Linie geht es nicht um Glauben, für Wahrhalten, sondern in erster Linie geht es darum, dass wir mit Jesus leben. Damit komme ich zum dritten Punkt und der Nico liest nochmal vor. Letzten paar Verse.
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Aber wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jüngern folgen, den Jesus liebte, der sich beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht dich das an? Folge mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern. Dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an?
Jawohl. Wir sind jetzt ganz am Ende angekommen vom ganzen Evangelium. Das ist Ende der ganzen, fast schon das Ende der ganzen, also ja, von der Geschichte. Und Jesus, der gibt dem Petrus noch eine Sache mit. Und man merkt hier, die sitzen nicht mehr am Feuer, sind wahrscheinlich schon weitergelaufen. Und Jesus spricht ihm hier eine Prophezeiung aus und sagt, Petrus, du wirst sterben müssen. Du wirst eines Tages im Kreuz, also ja, Märtyrertod sterben müssen. Und tatsächlich, also eine kirchliche Überlieferung nach, ist Petrus tatsächlich später dann unter Kaiser Nero gekreuzigt worden. Allerdings mit dem Kopf nach unten, weil er das nicht so sterben wollte wie Jesus. Und Jesus sagt hier, Petrus, die ganze Zeit wolltest du für mich sterben. Jetzt wirst du für mich sterben. Und er ruft auf zur Nachfolge. Und bei dem Thema finde ich das immer wieder faszinierend, dass Jesus versucht, seinen Jüngern nie zu überreden, ihm nachzufolgen. Also wenigstens, denke ich mir, Jesus, du könntest doch wenigstens schön formulieren. Ja, das wäre doch möglich. Oder irgendwie das Positive hervorzuheben. Petrus, folg mir nach. Aber das macht er nicht, das macht er nie. Er sagt ihm stattdessen, Petrus, du wirst dabei sterben. Aber komm und folge mir nach. Es lohnt sich. Jesus, der beschönigt nichts. Christsein ist nicht einfach und ja, Nachfolge, Jesus nachzufolgen, das kostet alles. Letztlich einfach aus dem Grund, weil es bedeutet, dass es in unserem Leben nicht mehr um mich geht, sondern um ihn. Es bedeutet nicht so zu leben, wie ich es will, sondern wie er es möchte. Deshalb ist Nachfolge auch nicht einfach, aber es lohnt sich. Das sagt Jesus hier. Was wir gewinnen, ist immer viel mehr als alles, was wir je verlieren könnten. Und das wird eben auch hier in dem Gespräch deutlich. Und dann ist so, das ist irgendwie ein bisschen eine komische Situation, aber ich stelle mir vor, ne, Petrus, Jesus laufen und mitten im Gespräch, Petrus dreht sich um und sieht auf einmal diesen Johannes hinter sich laufen. Und er sagt zu Jesus, okay, und was ist mit diesem? Herr, was ist mit diesem? So nach dem Motto, also okay, ich werde für dich sterben müssen. Schön, was ich durchmachen muss und was ist mit dem? Wird der auch, muss der auch sterben? Und Jesus, der sagt ihm diesen Satz, schau nicht, wo haben wir es? Ja genau, Vers 22 zum Schluss. Schau nicht auf die anderen, was geht es dich an? Folge du mir nach. Schau nicht auf die anderen, was die durchmachen müssen. Folge du mir nach. Und ich muss sagen, ich, Chris, kann mich nicht beklagen. Mir geht's gut. Ich mache auch nicht viel durch. Aber trotzdem kenne ich auch diesen Gedanken, dass ich mich manchmal frage, Pastor werden, muss das wirklich sein? Geht es nicht auch irgendwie einfacher, kenne ich nicht. Computerspiele-Tester werden in meinem Leben oder so, wer weiß. Und ich glaube, ja, wenn die Nachfolge schwer wird, dann kommt uns diese Frage. Geht es nicht auch irgendwie einfacher? So viele Leute haben vielleicht auch ein bequemes Christsein und ich? Muss ich das durchmachen? Und Jesus sagt, schau nicht auf die anderen, welche Bürde sie haben oder nicht, sondern folge du mir nach auf deinem Weg, den ich für dich im Sinn habe. So der Bibeltext für heute. Langer Text gewesen. Was erwartest du von Ostern? Jesus ist auferstanden. Und vielleicht gerade diese drei Punkte spricht dazu. Einmal, er steht am Ufer, er steht da. Egal, was wir verbockt haben. Ein Neuanfang ist immer möglich. Das ist, wofür Ostern steht. Und dann fragt der Petrus, liebst du mich? Und als letztes, folge du mir nach. Vielleicht ist es Zeit, Ostern zu nutzen, einfach mal ganz neu mit Jesus anzufangen. Dazu will ich dich einladen. Und wir haben jetzt eine Zeit der Stille und ich schließe ab mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du Herr bist, dass du den Tod besiegt hast, dass wir dich kennen dürfen, Herr. Danke dir für Ostern, Herr, dass wir das feiern dürfen. Begegne du uns, da wo wir sind, da wo wir stehen. Amen.